Der Predigtfrage heute, Titel ist, wie hast du es mit der Pilatus-Frage? Das kennt ihr gar nicht, was ist Wahrheit? Aber ich werde euch ein paar Sachen fragen. Wir sehen hier verschiedene Linien. Ja? Links und rechts und so. Seht ihr hier Linien, die gleich lang sind? Denkt ihr, keine Linien, die gleich lang sind? Ja? Meinst du nicht? Und wenn ich behaupte, dass die blauen Linien gleich lang sind, glaubst du es denn? Nicht? Und wenn ich behaupte, dass die violetten Linien hier gleich lang sind, das glaubst du auch nicht. Wie ist es bei den Erwachsenen? Glaubt ihr, dass es hier Linien hat, die gleich lang sind? Also, ich tue dir mal etwas zeigen jetzt hier. Das sind jetzt einfach zwei von denen. Nicht. Du sagst, die sind nicht gleich lang. Weißt du, das ist eine optische Täuschung. Schau. Wenn man so ein Rechteck macht, dann sieht man nachher, die Linien sind gleich lang. Die Spitzen von den Pfeilen, die tun mir etwas vortäuschen, dass die Linien nicht gleich lang sind. Das ist ein bisschen gemein, hä? Also habt ihr etwas gelernt? Es ist gar nicht so einfach, immer zu sehen, was gut ist oder was gleich lang ist. Jetzt hier, die rote Linie und die blaue Linie, was denkt ihr, sind die gleich lang? Die sind jetzt gleich lang, hä? Genau. Schon etwas gelernt. Und wie sieht es denn hier aus, die beiden roten Linien? Die sind jetzt auch gleich lang. Genau. Also, es ist manchmal schwierig, das zu glauben. Aber manchmal ist das, was man sieht, oder was man denkt, man sehe, gar nicht wirklich etwas, was der Wahrheit entspricht. Hier haben wir zwei so, soll ich sagen, orange Punkte, sind die gleich gross? Wer denkt, die sind gleich gross, die Hang auf? Wer denkt, die sind nicht gleich gross, die Hang auf? Es gibt ein paar, die glauben, sie sind nicht gleich gross. Gut, ich auch denke, die sind nicht gleich gross. Und dann habe ich mich gefragt, wie könnt ihr euch zeigen, dass die gleich gross sind? Dann habe ich gedacht, ich mache ein Smiley, das genauso gross ist wie so ein Punkt, oder? Wenn ich das Smiley nicht gemacht habe, und ich das Smiley einfach rüber kopiere auf die andere Seite. Und dann hat er gesagt, er ist grösser. Das kann doch nicht sein. Ist doch der gleiche Smiley. Und er denkt, um zu zeigen, dass es gleich gross ist, muss ich etwas anderes machen. Ich muss das, was die Wahrnehmung täuscht, ringsherum wegnehmen. Und plötzlich sind sie gleich gross. Ist schon noch gemein, hä? Also jetzt kommt noch eine andere Frage. Hier, die Linien. Sind die Linien gleich krumm? Oder gibt es Linien, die krümmer sind als die anderen? Die stärker gebogen sind, was denkt ihr? Also, da die rote Linie da, ist die gleich wie die violette innen, oder ist die rote viel stärker gebogen? Die ist stärker gebogen, hä? Wer ist bei der Erwachsenen auch dieser Meinung, die ist stärker gebogen? Ja, ist gut. Und wer denkt, die sind gleich? Gut, also. Wenn wir es dann so darstellen, dass sie ist einfach eine Kopie von dem, wo jetzt zeige ich, wie die Linie weitergeht, dann sieht man, dass sie das Kreisen, die ein bisschen verschoben sind und es täuscht nur. Also manchmal kann man sich ein bisschen täuschen, je nachdem, wie etwas angeordnet ist oder was man für einen Ausschnitt sieht. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt hier wird es ganz schwierig. He? Ihr wisst, dass das ist schon wie ein Schachbrett. Das ist ein bisschen kleiner als ein Schachbrett. Jetzt hat es hier dunkle Felder und helle Felder. He? Und jetzt seht ihr, es hat hier ein Feld A und ein Feld B. Was denkt ihr? Sind die Felder gleich hell oder sind die nicht gleich hell? Hat es da helles oder weniger helles Feld drin? Die sind gleich hell. Nicht gleich hell. Welches ist heller? B ist heller. Wer ist einverstanden mit dir, dass B heller ist? Soll die Hang aufhören. Wer ist nicht einverstanden? Gut, jetzt machen wir einen Trick. Jetzt lassen wir die Schachbrett genau so, wie sie ist. Und die Sanger das Feld nebenher. Und dann merken wir, der Unterschied vom Grauen zum A und vom Grauen zum B, das kommt auf das Gleiche. Die sind gleich auch. Das ist absolut gemein. Das ist die Wahrnehmung, die täuscht. Dort ist noch ein bisschen Schatten drin beim B, der macht. Gut, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber hier ist es klar, oder? Das da ist dunkler als das. Einverstanden? Und jetzt, wenn wir das, was ringsherum ist, wegnehmen, abdecken, merken wir plötzlich, die Linien die ist gleich. Also, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt noch viel mehr. Man sagt dem, das sind optische Täuschungen. Man kann sich da täuschen. Es gibt noch mehr. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber die Stege da, wo man zum Beispiel gegen Opsi läuft, Opsi läuft, Opsi läuft, die kann man zeichnen, aber die kann man nicht bauen. Das geht's gar nicht. Aber wir können da nicht sie laufen, wenn man in die andere Richtung läuft. Das sind optische Täuschungen. Und im Leben ist es manchmal so, dass man muss genau schauen muss, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Und das geht so in meiner Predigt. Bei der Werbung zum Beispiel, wir bekommen regelmässig auch Werbung. Dort tun sie immer etwas vorspiegeln. Sie tun manchmal vorspiegeln, wenn du das hast oder wenn du dieses hast, dann wirst du glücklich und das ist viel besser als das andere und so. Und manchmal stimmt das gar nicht. Manchmal ist das nur eine Täuschung. Und darum habe ich meistens gar nicht Freude, wenn ich Werbung bekomme. Aber Anfangsjahr habe ich Werbung bekommen für ein Buch vom Advent Verlag. Das Buch finde ich nicht gut. Darf ich mal fragen, wer hat das Buch schon gelesen von euch? Ja, ich finde es eine Tragik. Es ist in jeder Gemeinde das Gleiche. So 2 bis 3 haben es gelesen. Ich habe es mindestens schon 3 Mal gelesen. Und auch jetzt dieses Jahr wieder finde ich es wirklich gut. Und in diesem Buch hat es einen Satz. Und diesem Satz werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Die Frage, die uns beschäftigen muss, lautet, was ist Wahrheit? Wahrheit, die gehegt, geliebt, gelehrt und befolgt werden soll. Und ich wünsche euch, dass ihr im Leben aufmerksam seid und dass ihr manchmal ein bisschen tiefer fragt und euch nicht von dem einfach leiten lasst, was jetzt noch gerade vorgespiegelt wird, dass ihr nicht Opfer werdet von optischen Täuschungen oder von anderen raffinierten Täuschungen. Schön, dass ihr da seid. Also, ich werde vorher anfangen mit der Predigt. Wie hast du es mit der Pilatus-Frage? Nein, damit hat der Pilatus ganz sicher nicht gerechnet, nämlich, dass er mit einer einfachen Frage die Weltgeschichte schreiben würde. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Noch 2000 Jahre später ist diese Frage nämlich mit seinem Namen verknüpft. Der Pilatus, der römische Statthalter, war völlig überrascht und auch etwas verärgert, als er früh am Morgen aus dem Bett geholt worden ist. Eigentlich hätte er den Fall nur so schnell wie möglich zu Ende bringen wollen. Er hat gewusst, dass die Führer der Juden den Angeklagten möglichst rasch bestraft haben. Und normalerweise wäre das für ihn auch kein Problem gewesen. In seinen Augen hat das Leben von einem Gefangenen nicht viel Wert gehabt. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er zugunsten von der Oberschicht das Todesurteil vorschnell hat unterzeichnet und dadurch einen Unschuldigen hat töten. Schuldig oder nicht schuldig, das hat für ihn bis jetzt keine Rolle gespielt. Man weiss aus zeitgenössischen Quellen, dass der Pilatus, als er ein paar Jahre später von seinem Posten enthoben worden ist, dass da verschiedene Anklagepunkte gegen ihn vorgebracht worden sind, nämlich Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, eine konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit. Aber der Prozess heute, der war irgendwie anders gewesen. Als er den Anklagten angeschaut hat, hat er in seinem Gesicht keine Anzeichen gesehen von Schuld. Er hat auch keinen Ausdruck gefunden von Angst, nichts Anmassendes oder Waghalsiges. Keine Spuren von einem Verbrecher. Er hat sich einem Menschen gegenüber gefunden, der Güte und Würde ausgestrahlt hat. Man könnte vielleicht sogar sagen, einen Menschen, der himmlische Wesenszüge gezeigt hat. Die Erscheinung von Christus hat auf Pilatus einen positiven Eindruck gemacht. Er hat schon gehört von Jesus und von seinem Wirken. Seine Frau hat ihm von den wunderbaren Taten von dem galiläischen Prophet erzählt, der Kranke geheilt hat und Tote auferweckt hat. Pilatus hat sich darum entschlossen, Jesus nicht ohne Verhör zu verurteilen. Und dabei hat sich gleich herausgestellt, dass die Anklagen, die vorgebracht worden sind, unhaltbar waren. Von dem Jesus ist keine Gefahr ausgegangen von einem politischen Aufruhr. Und auf die Frage von Pilatus, ob er überhaupt der König sei, hat Jesus eine ganz klare Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, ich bin ein König, du hast recht. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin dazu geboren, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte Wahrheit sind. Wahrheit, hat der Pilatus gemeint. Wahrheit, was ist das? Ich halte das für eine sehr spannende Begegnung. Wobei man vielleicht eher von einer Vergegnung müsste reden. Die Antwort von Jesus, eine Antwort von Jesus auf die Frage von Pilatus, ist nämlich nicht überliefert. Wieso nicht? Man kann das sehr unterschiedlich interpretieren. Es gibt Leute, die denken, Jesus sei dem Pilatus die Antwort schuldig geblieben, weil er auch keine Antwort gewusst hätte. Andere sind der Überzeugung, dass der Pilatus gar keine Antwort hätte wollen hören auf seine Frage. Sie meinen, die Frage sei nur vorgeschoben gewesen. Die ganze Frage nach Wahrheit hat ihn eigentlich gar nicht interessiert. Wenn man die Geschichte im Buch «Sieg der Liebe» von Ellen White nachliest, so kommt man wiederum zu einer anderen Einschätzung. Der Pilatus hätte gewünscht, die Wahrheit kennenzulernen. Aber er war innerlich verwirrt gewesen. Und als er seine berühmte Frage gestellt hat, was Wahrheit ist, hat sein Herz das wollen wissen, was Wahrheit wirklich ist und auch wie man Wahrheit könnte bekommen. Aber er hat die Antwort nicht abgewartet. Der Lärm draussen von den Nachlegern von Jesus ist zu laut gewesen, die haben eine Entscheidung gefordert. Und als der Pilatus zu ihnen rausgegangen ist, hat er innerlich den Gerichtshandel längstens entschieden gehabt. Er hat erklärt, ich finde keine Schuld an ihm. Johannes 18, Vers 36b. Ich finde keine Schuld an ihm, hat er gesagt. Und wir alle wissen, dass er ihn später doch herrichten lassen. Wieso hat er gegen seine Überzeugung gehandelt? Was hat der Pilatus so verwirrt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wahrheitsverständnis von Pilatus und seinem Handeln? Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Wahrheitsverständnis und unserem Handeln? Ich wiederhole das nochmal. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wahrheitsverständnis, das man hat, und den Handlungen, die man macht? Der Pilatus war kein Philosoph. Er ist aus einer angesehenen Familie gekommen und hat sicher eine standesgemässige Bildung gehabt. Und wir wissen, dass, ob schon die griechische Philosophie ihren Höhepunkt bereits hat überschritten gehabt, sie das Denken von dieser Zeit prägt hat. Sie prägt auch heute noch unser Denken. Das zeitgemäße Verständnis von Wahrheit hat Pilatus in seinem Handeln genau so beeinflusst, wie auch wir in der Gefahr stehen, uns von unserem Zeitgeist zu beeinflussen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Frage, was ist Wahrheit? Stellt ihr euch die Frage überhaupt noch? Oder geht ihr mit mindestens 70% einig von denen, 70% von denen, die das Studium anfangen, die überzeugt sind, dass es gar keine Wahrheit mehr gibt? Es gibt höchstens noch Teilwahrheiten. Das, was jemand über die Wahrheit denkt. Also eigene Wahrheiten. Aber es gibt ja keine absolute Wahrheit mehr. Die Wahrheitsfrage ist viel wichtiger, als man oft wahrnimmt. In meiner Praxis habe ich täglich damit zu tun. Meine Patienten wollen nicht irgendeine Diagnose. Sie wollen die richtige Diagnose. Sie wollen eine wahre Diagnose. Manchmal ist es recht gleich klar, um was es geht. Manchmal muss man aber ausgedehnte Abklärungen treffen, um die wahre Diagnose herauszufinden. Und nach der Diagnose kommt die Therapie. Im Falle eines Falles, wie hättest du es? Wärst du mit irgendeiner Therapie zufrieden? Oder willst du eine wahre Therapie, eine Behandlung, die wirklich wirkt und nicht bloß eine Wirkung vortäuscht? Als Psychosomatiker tue ich auch viele Patienten behandeln mit Depressionen, mit Angststörungen und anderen seelischen Leiden. Auch hier stellt sich die Wahrheitsfrage immer wieder. Unsere Emotionen haben nämlich weniger mit den Ereignissen zu tun oder mit den Sachen, die sich um uns herum abspielen, als mit der Frage, wie wir diese Sachen bewerten, wie wir sie interpretieren. Negative oder schmerzhafte Emotionen sind oft die Folge von verzerrten Bewertungen, von falschen Bewertungen. Schauen wo wir glauben, beeinträchtigen unsere Lebensqualität. Und oft geht es darum, eine richtigere, eine bessere, eine wahre Bewertung von diesen Sachen zu erarbeiten. Auch ich selber stelle mir die Wahrheitsfrage immer wieder. Speziell dann, wenn es um Entscheidungen geht, die ich treffen muss, dort, wo es nicht bloß um ein schwarzes oder weißes Denken geht, um richtig oder falsch. Dort, wo es darum geht, wo man nicht genau weiss, was jetzt besser ist. Und das kommt doch im Leben immer wieder vor. Das ist nicht nur schwarz und weiss. Gerade in diesen Fällen habe ich die auch das Bedürfnis zu wissen, was jetzt richtig wäre. Und nicht nur in diesen Fällen ist Wahrheit von Bedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr den Band auch schon gesehen habt. Ich habe mir schon einen aufbewahrt, ich habe ihn heute noch nicht gefunden. Ich habe ihn aufbewahrt, nachdem wir mit der Predigerschaft von der DSV eine Ausstellung besucht haben, die hier in der Nähe war, in Lenzburg. Auf dem Band war das Eintrittsticket. Und der Titel der Ausstellung war Fake, die ganze Wahrheit. Wir konnten leider nicht die ganze Ausstellung besuchen. Ich weiß auch nicht, ob jemand von euch dort war. War jemand dort? Doch einige. He? Ich nehme an, auch ihr habt die Ausstellung auch sehr interessant erlebt. Es war interessant zu sehen, wie man der Wahrheit sich von verschiedenen Seiten, von praktischen Seiten, kann nähern kann. Aber ich habe mich dann gefragt, steht es mit der Wahrheit schon so schlecht, dass man eine Ausstellung machen muss, damit sie nicht vergessen geht? Wird man Wahrheit nächstens in ein Museum sperren, damit sie nicht verloren geht? Auf meinem Band steht geschrieben, die Wahrheit braucht dich. Mit Ausrufezeichen. Für mich klingt es gerade so wie, rettet die Wahrheit. Braucht die Wahrheit unsere Hilfe? Der Ausstellungsmacher ist eine echte Auseinandersetzung mit Wahrheit offensichtlich sehr wichtig gewesen. Und darum haben sie auch didaktisches Material für Schulen gratis zur Verfügung gestellt. Und wenn man das Material anschaut, zum Beispiel einen Artikel von einem Psychoanalytiker, dann müssen wir eigentlich den Spruch auf dem Band umkehren. Du brauchst die Wahrheit. Dort, wo es keine Wahrheit gibt, dort, wo Lüge regiert, Logik regiert, dort können wir nicht vertrauen. Vertrauen ist aber die Grundlage von jeder Gemeinschaft. Wo wir einander nicht mehr vertrauen können, dort können wir nicht mehr miteinander leben. Der Peter Schneider formuliert das so, ohne wechselseitiges Vertrauen, auch wenn es manchmal enttäuscht und missbraucht wird, ist keine Gesellschaft überlebensfähig. Ja, eigentlich nicht einmal als Gesellschaft denkbar. Sie wäre nämlich keine Gesellschaft mehr, sondern eine Ansammlung von Individuen, die sich miteinander in einem Krieg aller gegen alle befänden. In einem Zustand, der das genaue Gegenteil der sozialen Zusammenarbeit ist, ohne die nichts läuft. Wir sollten also die Wahrheitsfrage nicht zu leicht nehmen. Die Frage, was ist Wahrheit, haben sich Philosophen schon seit langer, langer Zeit gestellt. Ihre Erkenntnisse haben die öffentliche Meinung geprägt. Und obschon sich Philosophen nicht alle einig waren, so könnte man doch die gängige Vorstellung von Wahrheit, respektive die Art und Weise, wie man Wahrheit herausfinden kann, die Wahrheitsbestimmung in drei Thesen zusammenfassen. Wahrheit als Korrespondenz. Das grundlegende Merkmal von Wahrheit ist die Übereinstimmung zwischen der Sache oder dem Sachverhalt und dem Urteil oder der Aussage darüber. Das Wahrheitsverständnis funktioniert sehr gut für alltägliche Sachen. Wenn ich zum Beispiel sage, da vorne ist ein elektrisches Klavier und hinten jetzt ein richtiges Klavier, dann könnt ihr das alle überprüfen. Oder? Das zweite Wahrheitskriterium ist das Kriterium Wahrheit als Konsens, als Übereinstimmung von den Experten. Wenn alle die, wo man bezüglich einem bestimmten Sachverhalt auch zustimmt, dass sie kompetent sind darüber, dass sie daraus kommen, und die sich einig sind, dann stimmt das. Entsprechende Aussagen werden dann als wahr bezeichnet. Und das dritte Wahrheitskriterium ist das Kriterium von der Kohärenz. Die Übereinstimmung von allen Aussagen von der Wahrheit. Eine wahre Aussage darf nicht einer anderen wahren Aussage widersprechen. Wenn das der Fall ist, wäre es sonst nicht wahr. Das ist also das gängige philosophische Wahrheitsverständnis. Aber da gibt es auch gewisse Kritik dran. Auch wenn die Prinzipien logisch scheinen, wenn man genauer her schaut, sieht man, dass sie begrenzt sind. Das Wahrheitskriterium von der Korrespondenz stößt dort an seine Grenzen, wo man etwas nicht überprüfen kann. Wenn jemand behauptet, Materie ist ewig, dann können wir das nicht überprüfen. Und dann wissen wir nicht, ob es mit der Wahrheit übereinstimmt. Auch das Kriterium von der Übereinstimmung der Experten, der Konsens, das ist nicht ein definitives Kriterium. Die Experten könnten sich ja auch kollektiv täuschen. Oder wir könnten Sprachgebrauch abgemacht haben, den man jetzt einfach braucht, aber schon gar nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Wir reden ja heute noch vom Sonnenaufgang oder vom Sonnenuntergang, ob schon das nicht der geophysikalischen Tatsache entspricht. Die Sonne bewegt sich ja gar nicht. Und auch beim Wahrheitskriterium als Kohärenz, Übereinstimmung von den wahren Aussagen, gibt es Schwierigkeiten. Das Wissen nimmt immer zu. Und wenn man die Wahrheit mit anderen Sachen, die wahr sind, überprüfen will, dann müssten wir auch über das Wissen verfügen, das man erst in Zukunft wird haben, über die Wahrheit. Und weil wir das nicht haben, können wir es nicht wirklich prüfen. Also, die Kriterien, die sind nicht so ganz stichhaltig. Auf philosophischem Weg kann man die Wahrheitsfrage letztlich nicht objektiv klären. Und der Aspekt, dass man es vielleicht so gar nicht richtig herausfinden kann, was Wahrheit ist, hat vielleicht beim Pilatus auch mitgeschwungen, dass er so verwirrt war. Ich bin überzeugt, wenn der Pilatus die Antwort von Jesus abgewartet hat, dann hat Jesus ihm genau das Gleiche gesagt über die Wahrheit, was er seinen Jüngern gesagt hat. Und ich nehme an, ihr wisst alle, wie Jesus die Wahrheitsfrage beantwortet hat. Er sagt, in Johannes 14,5 ist es überliefert, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus macht aus der Wahrheit nicht ein Objekt, sondern er macht sie zu einem Subjekt. Er behauptet, ich bin die Wahrheit. Und das ist jetzt eine schwierige Aussage, weil jemand, der griechisch denkt, würde das nie sagen. Das griechische Wort für Wahrheit lautet Aletheia, das Unverborgene, das, was unverhüllt ist. Jemand, der griechisch denkt, stellt sich die Wahrheit als zeitlos, geschichtslos, als objektiv gültig vor. Wenn man von Wahrheit im griechischen Sinn redet, dann braucht man Wörter wie die Wahrheit lehren, die Wahrheit zeigen, die Wahrheit sagen. Die griechische Wahrheit hat den Charakter von Richtigkeit. Es geht um das Wissen. Im Alten Testament, im hebräischen Denken, da ist Wahrheit etwas komplett anderes. Das hebräische Wort für Wahrheit lautet Emet. Die Wurzel von diesem Wort ist die gleiche wie für Glauben. Wahrheit im hebräischen Sinn hat einen Zusammenhang mit Vertrauen. Es ist eine zeitgeschichtliche Grösse. Der Hebräer verwendet das Wort Wahrheit nicht im Zusammenhang mit Verben vom Sagen oder Sehen, sondern mit Verben vom Tun, vom Machen. Wahrheit ist nicht einfach. Wahrheit passiert. Passiert in der Geschichte. Passiert jetzt im Hier und Heute. Man kann das so zusammenfassen. Nach alttestamentlichem Verständnis geht es bei Wahrheit nicht um ein An- und Für-sich-Sein, sondern um ein Zuverlässig-Sein. Zuverlässig-Sein von Sachen, von Tatbeständen, von Menschen oder eben ganz speziell um ein Zuverlässig-Sein von Gott. Es wird immer wieder geredet von Gottes Gnade und Barmherzigkeit, von seiner Güte und Treue. Gottes Treue meint seine Wahrheit. Wahrheit passiert. Wahrheit ist Ausdruck von einer Beziehung. Wahrheit hat mit der Person zu tun. Es geht nicht um Wissen, sondern um Erkennen. Das hebräische Wort für Wahrheit hat den Charakter von Zuverlässigkeit. Jesus hat an verschiedenen Stellen von Wahrheit geredet. Und eine ganz zentrale Aussage finden wir im Johannesevangelium Kapitel 8, in den Versen 31 und 32, wo Jesus beschreibt, wie wir zur Wahrheit kommen können. Er redet dort zu Menschen, die Vertrauen an ihn gewonnen haben. Und er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt also, Wahrheit hat mit meiner Person zu tun. Er hat ja schon gesagt, ich bin die Wahrheit. In Johannes 17 sagt er, dein Wort ist die Wahrheit. Wahrheit kommt aus Gott, kommt aus seinem Wort. Gott sprengt aber unsere Realität. Bei weitem. Das haben wir schon gesungen im ersten Lied. Er hat unsere Realität, Himmel und Erde, Materie, Pflanzen, Tiere und Menschen ja erst geschaffen. Er hat sie geschaffen durch sein Wort. Er ist, bevor Himmel und Erde waren, und er wird, oder sein Wort wird noch bestehen, wenn Himmel und Erde nicht mehr werden sein. Gott bleibt, sein Wort bleibt. Er wird Neues schaffen. Die Übereinstimmung mit Gottes Realität ist also viel wichtiger als die Übereinstimmung mit unserer Wahrnehmung von der Realität, die ja falsch sein kann. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, Wahrheit kann man erkennen, wenn man jünger wird. Nur Jünger, nur Nachfolger von Jesus können die Wahrheit, können Gottes Realität erkennen. Nur Hörer verstehen sein Wort und seine Wahrheit. Wer in der Beziehung mit Jesus lebt, dem gehen die Augen und die Ohren auf. Nur Erlöste können Gottes Wort verstehen. Man kann nicht von sich aus menschlicher Perspektive auf Gott schliessen, Gott gründen oder ihn definieren. Es braucht seine Offenbarung, sein Wort. Und darum ist Jesus gekommen. Er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Es geht also nicht primär um eine Übereinstimmung mit menschlichen Experten. Es geht um eine Übereinstimmung mit ihm, mit Jesus, mit dem, was die Wahrheit ist. Das dritte Kriterium, Wahrheit kann sich nicht selber widersprechen. Gott, wo sein Wort Wahrheit ist, hat nicht nur das Buch der Bücher geschrieben, sondern auch das Buch von der Natur. Das Buch von der Natur und das geschriebene Wort Gottes erhellen sich wechselseitig. Beide machen uns besser mit Gott bekannt, mit seinem Charakter und mit seinen Gesetzen, wenn man das versteht, mit seinen Gesetzen, die er dadurch wirkt. Im Buch, das ich vorhin schon zitiert habe, Spuren vom grossen Arzt, das beschreibt das Ellenwelt. In wahrer Wissenschaft wird es nichts geben, was einem rechten Schriftverständnis wird widersprechen. Weil beide Bücher den gleichen Autor haben, werden sie sich nicht widersprechen. Sie sind in Übereinstimmung. Es kommt aber noch ein viertes Kriterium von Wahrheit, das noch etwas weiter geht als das, was die Philosophen gesagt haben, nämlich Wahrheit wird euch frei machen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Wahrheit hat eine Wirkung und Wahrheit kann man an der Wirkung erkennen. Wer die Wahrheit erkennt, wer sie annimmt, wer mit Jesus in eine Beziehung geht, der wird frei. In der Wirkung von Wahrheit, in der Befreiung, zeigt sich der fundamentale Unterschied zwischen einem Wahrheitsverständnis als Richtigkeit gegenüber einem Wahrheitsverständnis als Zuverlässigkeit oder Treue. Der grosse Philosoph Sokrates war der Meinung, dass das wahre Wissen auch zum rechten Handeln, zum rechten Tun führt. Aber trifft das wirklich zu? Der Apostel Paulus war da schon skeptischer. Er schreibt im 7. Kapitel vom Römerbrief, führt er das dort aus. Und er meint, sogar wenn jemand weiss, was gut ist und er auch den Willen hat, das Gute zu tun, schon schafft er das doch nicht alleine. Und ich denke, ihr werdet mit mir übereinstimmen, dass Wissen bei der Mehrheit von uns Menschen nicht automatisch zum richtigen Handeln führt. Beim Pilatus auf alle Fälle hat das nicht funktioniert. Er hat gewusst, was richtig ist und hat trotzdem anders gehandelt. Auch in meiner Praxis erlebe ich es immer wieder. Viele Menschen behaupten genau zu wissen, was sie machen sollten. Ich sollte mich anders ernähren, ich sollte mich mehr bewegen, ich sollte früher ins Bett, ich sollte länger schlafen, ich sollte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich sollte. Das Wissen ist häufig da. Die Frage ist, wieso machen wir es nicht? Und wir sagen manchmal, wir sollten mehr stille Zeit haben, wir sollten mehr beten, wir sollten das oder dieses oder eins. Das Wissen wäre oft da, wieso machen wir es nicht? Ich glaube, entscheidend ist, dass wir Wahrheit nicht auf das Wissen oder auf Richtigkeit reduzieren, weil das richtige Wissen führt nicht automatisch auch zum richtigen Handeln. Es ist schon viele Jahre her, als ich zuerst mal damit konfrontiert wurde. Ich denke, eine junge Frau aus gläubigem Elternhaus. Durch ihre Schwester hat sie die Adventbotschaft kennengelernt. Sie hat Unterricht bekommen, sie hat sich taufen lassen. Sie ist regelmässig in die Gemeinde gegangen und sie hat viel Kontakt gehabt mit der aktiven adventistischen Familie. Irgendwann hat sich aber ihr Lebensstil verändert. Sie hat angefangen, Sachen machen, die nicht zu empfehlen sind. Sie ist immer seltener in den Gottesdienst gekommen und schliesslich ist sie der Gemeinde ganz fern geblieben. Und dann habe ich einmal mit ihr geredet und habe sie nach ihren Gründen gefragt. Und sie hat gemeint, weisst, ich glaube schon, dass das stimmt, was ihr Adventisten sagt. Aber irgendwie ist das für mich nicht gültig. Irgendwie ist das für mein Leben nicht relevant. Irgendwie geht mir das nicht an. Wie kann es sein, dass jemand das so erlebt? Ich glaube, die Erfahrung von dieser jungen Frau ist Ausdruck von einem eher griechischen Wahrheitsverständnis. Als Adventisten stehen wir in der Gefahr, im Bibelunterricht das Gewicht mehr auf die Zustimmung zu bestimmten Lehrpunkten zu legen, als darauf eine lebendige Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Die Lehrpunkte, die wir glauben, die sind alle recht und stimmig. Aber ohne Beziehung zu Jesus sind die Lehrpunkte bloß leere Punkte. Sie sind keine Wahrheit. Sie geben nicht Kraft zu einem richtigen Leben. Ich weiss nicht, wie du das erlebst. Du glaubst doch auch an die Wahrheit. Wirkt sich das, was du glaubst, auch darauf aus, wie du handelst? Gibt dir das auch die Kraft, nicht nur einmal in der Woche am Sabbat Gottesdienst zu feiern, sondern dich auch in dieser Welt, wo wir leben, einzusetzen für soziale Gerechtigkeit, für Notleidende, für Unterprivilegierte, für Kranke, für Schwache? Gibt es dir auch die Kraft, die, wie es Jesaja 58, Text, den wir heute in der Lektion haben, ausdrückt, die einzusetzen gegen jegliche Unterdrückung, Hungernden zu essen zu geben, Nackte zu kleiden und allen zu helfen, die Hilfe brauchen. Wahrheit ist nicht bloß Zustimmung oder das Verrichtighalten von Lehrpunkten. Wahrheit führt zum Handeln. Als mir Peter erzählt hat, wie er Christ geworden ist, hat er mich auch darauf hingewiesen, dass Wahrheit bloß im Sinn von Richtigkeit nicht unbedingt Gottes Willen entspricht. Der Peter hat sich nämlich vor seiner Bekehrung auf eine Karriere als Heiler vorbereitet. Er hat entsprechende Kurse besucht und auch entsprechende Bücher gelesen. Und er hat gelernt, wie man zum Beispiel mit Tarotkarten die Zukunft voraussagen kann. Und er hat mir gesagt, weisst, es scheint verrückt, aber das funktioniert. Und er hat eben darauf hingewiesen, dass auch wenn das eintrifft, was er vorausgesagt hat, das nicht immer der göttlichen Wahrheit entspricht. Ein konkretes Beispiel. Kommt eine Frau zu ihm und fragt ihn, du Peter, sag mal, werde ich in einem Jahr noch mit meinem Mann zusammen sein? Der Peter legt eine Karte und sagt, aufgrund von der Karte, nein. Ein Jahr später kommt sie wieder und meint, Peter, du hast recht gehabt, wir haben uns getrennt. Der Peter hat aber erkannt, dass er mit seiner Aussage, mit seiner Voraussage zwar richtig ist gewesen, aber er hat mit der auch das Ergebnis beeinflusst und die Trennung, das Kabuka von der Ehe, ist nicht im Sinn von Gott. Wahrheit erkennt man an ihrer Wirkung. Wenn Jesus sagt, dass Wahrheit frei macht, an was denkt er denn? Von was soll uns die Wahrheit frei machen? Wo sind Menschen heute unfrei? Wo sind wir unfrei? Wo erlebt ihr das im Alltag? Erlebt ihr es überhaupt? In der Praxis erlebe ich es oft. Ich habe den Vorteil, dass Menschen zu mir kommen und ihre Masken, die sie üblicherweise tragen, recht schnell abziehen. Und damit meine ich nicht die Masken, die wir jetzt wegen Corona müssen tragen. Ich meine die Masken, die man trägt, um vor anderen Menschen zu verstecken, wie es einem wirklich geht. In der Praxis zeigen Menschen ihre Ängste. Sie zeigen ihre Depressionen, ihre Aggressionen, ihre Konflikte. Sie reden über ihre Probleme mit ihren Abhängigkeiten, Alkohol, Drogen. Man sieht das Leiden an ihren gestörten Beziehungen. Sie lassen mich einen Anteil haben an ihrer grossen Not und sie hoffen, davon frei zu werden. Das, was Jesus gemeint hat mit frei werden, geht aber über Abhängigkeiten, Lebensstilfragen oder medizinische Möglichkeiten raus. Jesus redet von der ultimativen Freiheit. Er redet von der Befreiung von der Sünde, wenn man den Zusammenhang anschaut. Jesus behauptet, Wahrheit macht frei von der Sünde. Und ich verstehe das als Befreiung in einem doppelten Sinn. Rechtfertigung, also Freispruch von den Folgen von der Sünde im Gericht oder von der Heiligung, Freispruch im Gericht. Und das zweite ist Heiligung, Charakterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung, also Befähigung zu einem gelingenden, gottgefälligen Leben. Ich glaube, Wahrheit macht in einem doppelten Sinn frei von Sünde. Rechtfertigung, Freisprechung im Gericht, aber auch Heiligung, Persönlichkeitsentwicklung, Befähigung zu einem gelingenden Leben. Wir haben mit einem Prozess über Wahrheit angefangen. Das Wahrheitsverständnis, das wir haben, hat Konsequenzen. Ich möchte das an zwei berühmten Prozessen über die Wahrheit zeigen, die in die Geschichte eingegangen sind. Kennt jemand die abgebildeten Personen? Den Namen habt ihr schon alle gehört. Galileo Galilei, er hat entdeckt, dass das Weltbild, das zu seiner Zeit gültig war, nicht stimmt. 200 Jahre früher, Jan Hus, einer der Vorreformatoren, hat erkannt, dass die Quelle der Wahrheit die Bibel müsste sein, das Wort Gottes sollte sein. Beide sind von der Kirche, die Macht ausgeübt hat, angeklagt worden. Einer schwört ab, der andere endet auf dem Scheiterhaufen. Warum? Beim Galileo Galilei ist der Sache nach eigentlich um ein griechisches Verständnis gegangen von Wahrheit. Um die Richtigkeit vom Weltbild. Bewegen sich Planeten um die Sonne oder steht die Erde im Mittelpunkt? Und irgendwie bin ich froh, dass er abgeschwört hat. Weil der Galileo Galilei hat sich nämlich auch getäuscht. Er hat gemeint, Planeten bewegen sich auf Kreisbahnen um die Erde, ob schon andere schon herausgefunden haben, es ist eine Ellipse. Ganz anders war es beim Jan Hus gewesen. Der Jan Hus hat ein komplett anderes Wahrheitsverständnis, das geht aus dem Text heraus hier, wo er schreibt, darum, du treuer Christ, suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, rede die Wahrheit, halte die Wahrheit, verteidige die Wahrheit bis in den Tod, denn die Wahrheit befreit dich von der Sünde, vom Teufel, vom Tod der Seele und schließlich vom ewigen Tod. Offensichtlich geht beim Jan Hus nicht nur bloß um ein Wissen. Es geht um etwas Existenzielles, Lebensveränderndes. Etwas, das die Macht hat, von der Sünde zu befreien. Und man könnte in dieser Aufforderung ganz gut das Wort Wahrheit durch das Wort Christus ersetzen. Darum, du treuer Christ, suche Christus, höre auf Christus, lerne von Christus, rede über Christus und so weiter. Zu kennen von der göttlichen Wahrheit, sie von seiner Liebe, von seiner Treue macht frei, weil sie den Mensch von innen heraus verändert. Christus verspricht seinen Jüngern den Heiligen Geist, den er ja auch als Geist von der Wahrheit bezeichnet hat. Es ist der Geist von der Wahrheit, der Kraft zum wahren Leben gibt, zum gelingenden Leben. Der ganze Kampf, der innere Kampf gegen die Sünde, den der Paulus in Römer 7 beschrieben hat, wird durch ihn entschieden. Der Erlöser ist da. Eine treffende Beschreibung von diesem Prozess habe ich im Büchlein «Der bessere Weg» gefunden. Es heisst dort, Erziehung und Bildung, Willensstärke und menschliche Anstrengungen haben zweifellos ihre Bedeutung. Doch wenn es darum geht, unser Herz zu verändern, sind sie allesamt wirkungslos. Es mag sein, dass sich mit ihrer Hilfe eine passable Fassade aufrechterhalten lässt, aber die grundlegenden Einstellungen und Absichten des Herzens verändern sich dadurch nicht. Um einen Sünder in ein Kind Gottes zu verwandeln, muss eine Kraft von oben wirken, denn er muss ein neues Leben von Gott empfangen. An einer anderen Stelle im gleichen Büchlein heißt es, Gott hat den Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, sich entscheiden zu können. Sie ist die regierende Kraft in uns. Gott hat sie in uns hineingelegt, aber wir müssen sie ausüben. Alles hängt vom richtigen Gebrauch des Willens ab. Hier muss man jetzt aber unbedingt weiterlesen, um zu sehen, was der richtige Gebrauch vom Willen ist. Du kannst dein Herz nicht verändern und seine Zuneigung nicht von dir aus Gott schenken, aber du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Wenn du dich ihm hingibst, ihm deinen Willen übergibst, dann wird Gott selbst in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirken, so wie es ihm gefällt. Und das ist doch wieder nichts anderes als eine Beschreibung vom Wirken vom Heiligen Geist. Das Wirken vom Geist von der Wahrheit, wo uns die Wahrheit erkennen und auch entsprechend handeln lässt. Der eigene Wille, einer griechischen Wahrheit, einer Richtigkeit zu übergeben, das bringt gar nichts. Von der Richtigkeit kommt nicht die Willenskraft, das Richtige zu machen. Wenn wir aber unseren Willen Gott heranlegen, dann bewirkt das in unserer Veränderung, so wie es hier beschrieben ist. Kommen wir zurück zum Pilatus, die Geschichte mit Jesus. Wenn Menschen für die Wahrheit von Gott nicht offen sind, wenn sie keine Zeit haben oder keine Lust haben, ihm zuzuhören, dann machen sie sich oft eigene Wahrheiten. Unsere eigenen Wahrheiten sind aber häufig nicht grösser als wir selber. Sie halten uns in unserem gewohnten Lebensmuster fest. So war es auch beim Pilatus. Obschon er gewusst hat, dass Jesus unschuldig ist, hat er ihn trotzdem verurteilt. Allerdings will er dafür die Verantwortung nicht übernehmen. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Er will mit Wasser seine Schuld abwaschen. Er glaubt auf diese Art ein grosses existenzielles Problem, eine grosse existenzielle Frage zu lösen. Ist noch aufgefallen, dass er zwar das richtige Symbol Wasser nimmt, dass er es aber falsch anwendet und falsch deutet? Mit dem selbstgefälligen Waschen von seinen Händen in der Schüssel Wasser wird kein Mensch das Problem von der Sünde los. Entspricht aber der Wahrheit, dass wir alle schuldig sind und Befreiung nötig haben. Dank Jesus, dem König von der Wahrheit, ist ja das auch möglich. Und er hat das Symbol vom Wasser dafür gewählt. Das Wasser von der Taufe als öffentlicher Ausdruck von unserer Lebensübergabe und das Wasser von der Fußwäschung als permanente Erinnerung sowohl an unsere Befreiung wie auch an unsere Dienstbereitschaft. Ich komme zum Schluss. Ich habe mir eine Predigt den Titel gegeben, wie hast du es mit der Wahrheit? Man kann die Frage, was ist Wahrheit, nicht beantworten, ohne auch die Frage zu beantworten, wer ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auf meinem Bändel heisst, die Wahrheit braucht dich. Das ist richtig. Auch wenn es die Ausstellungsmacher so nicht haben deutet. Allerdings geht es nicht darum, dass wir die Wahrheit retten sollen, sondern dass wir uns von der Wahrheit retten und uns von Jesus in Dienst nehmen. Denn Jesus, Gott, will ja auch, dass alle Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und alle Menschen können gerettet werden. Und nicht vergeben sagt man, gerettet sein gibt Retter Sinn. Was ist Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Er will dich frei machen. Er will dich brauchen. Bist du bereit? Jesus Christus, danke, dass wir zusammenkommen dürfen. Wir dürfen Gottesdienst feiern, dass wir dich feiern dürfen. Jesus Christus, du hast gesagt, dass du die Wahrheit bist. Lass uns im täglichen Leben erkennen, was du damit gemeint hast. Hilf uns erkennen, was es bedeutet, an deinem Wort zu bleiben und deine Jünger zu sein. Lass uns erfahren, dass deine Wahrheit eine kräftige Wahrheit ist. Lass uns erleben, wie deine Wahrheit uns frei macht. Frei macht von allem, was uns bindet. Frei von Abhängigkeiten irgendeiner Art. Frei von Ängsten und Depressionen. Frei von Zweifeln und Unsicherheiten. Frei von falschen Ansprüchen und falschen Erwartungen, die wir an uns oder an unsere Mitmenschen oder auch an dich stellen. Und frei von allem, was unsere Entwicklung hemmt und frei von allem, was uns von dir noch trennt. Herr, als deine Jünger wollen wir ständig von dir lernen. Wir wollen von dir lernen und unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gaben und Güter, alles, was du uns anvertraut hast, zu deiner Ehre, zur Ehre von unserem himmlischen Vater und zum Wohl von unseren Mitmenschen nutzen. Herr, lass die Geist von der Wahrheit unser Leben lenken und schenke uns dein Segen so dass unser Leben gelingen kann. Herr, wir bitten dies, wir bitten das in deinem Namen.